Wir hören auf Gottes Wort aus Johannes Offenbarung Kapitel 14 unter die Verse 6 bis 13. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Und ein zweiter Engel folgte, der sprach: sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, denn sie hat mit dem Zorneswein ihrer Hurerei getränkt alle Völker. Und ein dritter Engel folgte ihnen und sprach mit großer Stimme: Wenn jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Und der Rauch von ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht, die das Tier anbeten und sein Bild und wer das Zeichen seines Namens annimmt. Hier ist Geduld der Heiligen, hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen: Schreibe, selig sind die Toten, die dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Vater, im Namen von Jesus Christus, unserem Herrn, stehen wir an diesem Sonntagmorgen vor dir und geben dir mit Lied und Gebet die Ehre, loben dich, machen dich groß, den einzigen, den lebendigen, den wahrhaftigen, den, der Himmel und Erde, das Meer und alles, was darin ist, geschaffen hat und erhält, den, der schöpferisch tätig ist in dem Lauf der Geschichte. Wir beten dich an. Du bist es, auf den sich alles ausrichtet, auf den alles fokussiert ist, auch wir. Und wir danken dir für diesen Morgen, an dem wir miteinander zusammen sein dürfen in deiner Gegenwart. Und wir danken dir, dass du bei uns ankommen möchtest, auch mit deinen Worten, mit den Worten deines Lebens, mit den Worten deiner Welten, deiner Planung, deiner Gedanken. Segne du heute Morgen das Reden und das Hören, das Aufnehmen deiner Worte. Hab herzlichen Dank, dass wir alles, was uns bewegt, was in unserem Herzen ist, auch an Not, an Schwerem, an Dingen, die uns beschäftigen, wir dir sagen dürfen. Du hast ein offenes Ohr für uns. Alles an Last ist bei dir wohl und gut aufgehoben. Und wir bitten dich, dass du helfend, heilend, Lösung finden, hineingreifst in die unterschiedlichsten Bezüge hier unserer Gemeinde, in dein Volk Israel, in die Welten deiner Gemeinde, auch insbesondere derer, die bedrängt sind. Und dass du auch hineingreifst in unser Volk und Land, dass dein Evangelium Raum findet, das ist unser Gebet. Hab herzlichen Dank, dass wir von dir alles erwarten dürfen, dass du unser Herr und unser Gott bist, für die Zeit und für die Ewigkeit. Dich, diesen großen Gott, dich beten wir an. Amen.
Ja, das unermüdliche Ringen Gottes im letzten Aufgebot, so haben wir diesen Abschnitt überschrieben heute Morgen. Das ist eine der wichtigsten Fragen heute, die wir zu klären haben, nämlich wo stehen wir eigentlich mit Offenbarung 14? Wir sind ja so etwa in der Mitte am Höhepunkt irgendwie angekommen von diesem Buch und jetzt noch einmal zurückzusehen, wo stehen wir eigentlich? Gibt es da eine klare Ordnung in dieser Offenbarung des Johannes? Gibt es eine Struktur, einen roten Faden? Gibt es eine zeitliche Orientierung? Oder ist die Offenbarung, abgesehen von diesen Strukturmerkmalen, von den Siegeln, den Posaunen, den Zorneschalen, eher so eine wirre Sammlung von Eindrücken und Bildern? Man könnte fast den Eindruck haben, Johannes hätte ein paar Albträume gehabt und sie da so nach und nach aufgeschrieben. Gibt es da eine klare Ordnung? Und wir werden sehen müssen, dass die Offenbarung des Johannes eine sehr, sehr klare Struktur hat, auf die man vielleicht nicht sofort kommt. Johannes soll vorbereiten auf das, was bald, was in Kürze geschehen soll. Und schon diese Formulierung ist ja sehr wichtig, was in Kürze geschehen soll oder bald geschehen soll, ist vor allem ein Hinweis darauf, dass das, was geschehen soll, relativ zügig geschieht, relativ zügig nacheinander abläuft. Die Offenbarung beschreibt also nicht, was sich wie ein zäher Brei, wie ein Kaugummi durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurchzieht, sondern sie beschreibt das, was in Kürze geschehen soll, von einem bestimmten Zeitpunkt an. Aber dann wird es eng, dann wird es dicht, dann geschieht es eben in Kürze. Nach dem Ratschluss Gottes, es beginnt, da können wir das sogar sehr deutlich sagen, wann es beginnt, nämlich wenn die Zeit erfüllt ist. Das ist die Standardformulierung der Bibel, wenn die Zeit erfüllt ist. Es beginnt noch deutlicher, wenn die Vollzahl der Heiden erreicht ist. Es beginnt zu einem Zeitpunkt, den wir nicht kennen. Wir kennen vieles schon, was hier beschrieben ist. Vieles geschieht auch schon. Aber noch nicht in dieser Dichte, wie wir sie in der Offenbarung beschrieben haben. Es sind auch schon viele Antichristen da, heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 2. Aber die Ausreifung ist noch nicht da. Das Ganze ist noch nicht da. Und das Ganze wird es dann geschehen, wenn tatsächlich der Tag anbricht. Jesus selbst hat das in seiner Endzeitrede sehr deutlich formuliert, in Matthäus 24, wo es heißt, von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Und da gilt natürlich auch Johannes nicht und wir schon gar nicht. Da ist also immer noch etwas offen, etwas, was wir nicht wissen, aber wenn die Zeit gekommen ist, dann geht es sehr zügig und sehr schnell. Bis zu diesem Zeitpunkt stehen wir als Gemeinde Jesu unter dem Eindruck der Sendschreiben an die sieben Gemeinden, die in Offenbarung 2 bis 3 beschrieben sind. Jedes Sendschreiben endet mit der Mahnung, sich bereit zu machen für den Zeitpunkt, den keiner kennt. Also für alle Gemeinden durch die Jahrhunderte hindurch, seid bereit, wer überwindet, dem soll gegeben werden. Und wir warten auf diesen Tag, auf die Stunde, die noch keiner kennt. Auch Paulus mahnt die Gemeinden, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn wir noch einen Blick in den 1. Korintherbrief werfen, Kapitel 15, da heißt es, siehe, ich sage euch ein Geheimnis, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Und er führt es noch ein wenig deutlicher aus in 1. Thessalonicher 4, Vers 15 folgende, denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Auch das geschieht in einem Augenblick, im Nu, wie es hier heißt. Und das ist schon sehr detailliert, was Paulus uns hier beschreibt. In einem seiner frühesten Briefe, nämlich dem 1. Thessalonicher Brief. Und diese Zeit der letzten Posaunen erscheint nun in der Offenbarung des Johannes in einer Art Großaufnahme. Die Zeit der letzten Posaune, da wird auch Paulus nicht an etwas vollkommen anderes gedacht haben als Johannes, auch wenn Johannes viel, viel später möglicherweise es geschrieben hat, aber dass dieser Begriff der letzten Posaune ein sehr fester Begriff ist, ein sehr klarer Begriff ist, aber jetzt noch einmal aufgefächert wird in diese sieben Posaune, in diesen Abfolgen bei der Offenbarung des Johannes, und es bleibt dabei, die Zeit der letzten Posaune beziehungsweise der sieben Posaunen zieht sich nicht endlos hin. Sie müssen auch nicht überlegen, in welcher Posaune stecken wir gerade, unter welchem Siegel leben wir gerade, sondern das wird in Kürze geschehen, das wird sehr schnell in kurzer Abfolge geschehen. Das Einzige, was wir sehen, ist, dass wir es mit einer sehr komprimierten Zeit zu tun haben, die in Offenbarung 8 bis 11 oder 8 bis 22, je nachdem, wie umfangreich Sie es haben möchten, dann beschrieben wird, das, was wir auch unter der letzten Jahrwoche verstehen, die Endzeit, von der wir reden. Anders lässt sich das eigentlich nicht denken, wenn wir das mit anderen Schriften zusammennehmen, soweit ich das zumindest sehen kann. Wir versuchen uns dem ein wenig anzunähern. Es wird ein paar Korrekturen geben müssen. Das ist völlig klar, dass da immer noch ein paar Dinge offen bleiben. Aber ohne Orientierung werden wir hier keinen Überblick haben. Und darum noch einmal diese Sicht, wie es anfängt. Ganz am Anfang der Offenbarung, dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. In Kürze, in kurzer Zeit, kurzer Abfolge. Das Einzige, was noch fehlt, ist, wir wissen nicht den Zeitpunkt. Den wüssten wir gerne. Wüsste ich auch gerne. Wissen wir aber nicht. Die Propheten wissen es nicht, Johannes weiß es nicht, Jesus weiß es nicht, sondern wenn der Befehl ertönt, wenn der Vater bestimmt, dann beginnt das, wenn die Zeit erfüllt ist und die Vollzahl der Heiden erreicht ist und der Leib, das ist jetzt etwas sehr Wichtiges, der Leib Christi vollendet ist. Das ist ein Datum. Dann ist der Leib Christi vollendet, dann beginnt, was in Kürze geschehen soll. Wir könnten auch noch einfacher fragen, nämlich die Frage, die wir uns ja immer wieder stellen, die auch hier immer wieder gestellt wird: Wann ist eigentlich Entrückung? Manche spotten und sagen, vielleicht war sie schon und wir sind übersehen worden. Wann ist die Entrückung, von der Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 17 geschrieben hat? Wir gehen ja davon aus, dass die Entrückung ein punktuelles Ereignis ist, also sich nicht hinzieht über einen längeren Zeitraum, sondern ebenfalls in einem Augenblick geschieht, zur Zeit der letzten Posaune. Und da sehen wir, auch die Offenbarung des Johannes sagt mit keinem einzigen Wort, wann das geschehen wird. Es bleibt bei Matthäus 24, von dem Tag aber und von der Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Aber dass der Tag und dass die Stunde kommen wird, setzt die Offenbarung des Johannes mit einer großen Selbstverständlichkeit voraus. Auch davon weiß Johannes, dass dieser Tag, diese Stunde kommen wird. Er kann sie aber nicht benennen, weil er es nicht weiß. Er muss es auch gar nicht benennen, denn was für die Zeit der Gemeinde, das sind wir, also für uns, für diese Zeit, in der wir leben, zu sagen ist, das ist schon alles gesagt. Wir brauchen keine weiteren Offenbarungen für uns, für das, was uns gilt. In dieser Zeit, in der wir leben, da sagt Petrus sehr deutlich, umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut darauf zu achten, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. 2. Petrus 1, Vers 19. Und noch einmal, niemand weiß Tag oder Stunde als allein der Vater. Das müssen wir immer wieder sagen, gegen alle Spekulationen, die es ja immer wieder einmal gibt, Berechnungen, die es gibt. Wir wissen es nicht. Und darum schweigt auch die Offenbarung des Johannes. Klar ist aber, dass irgendwo zwischen Offenbarung 1 und Offenbarung 22 das geschehen wird. Irgendwo zwischen Offenbarung 1 und Offenbarung 22 wird die Auferstehung und die Entrückung der Gemeinde, der Jesusleute stattfinden. In Offenbarung 20 werden zwei verschiedene Auferstehungen genannt, aber ohne eindeutige zeitliche Zuordnung, nur dass zwischen diesen beiden Erwähnungen, also zwei Auferstehungen in einem Kapitel, aber dazwischen liegen 1000 Jahre. Also auch da fällt es schwer, das genauer zu fassen, wann genau das ein oder andere denn einzuordnen ist, außer dass da 1000 Jahre dazwischen liegen. Genauer können wir sagen, irgendwo zwischen Offenbarung 4 und Offenbarung 22 wird sie stattfinden, Offenbarung 1 bis 3, da sind wir ja noch, das sind die Sendschreiben, da stecken wir noch mittendrin, auch da müssen Sie nicht rechnen, welches Sendschreiben nun für uns nun gilt, in welcher Zeitspanne wir nun gerade leben, das wird ein wenig schwierig sein, aber irgendwo nach Offenbarung 3 geschieht das, noch genauer in Offenbarung 7, ist die große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, schon vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern, mit Palmzweigen in ihren Händen. Und wir merken, jetzt schrumpft diese Zeit massiv zusammen, von der wir eigentlich reden. Wir beginnen an diesem Ort zwischen Offenbarung 5 bis 7, könnt es noch genauer sagen, die großen Gerichte Gottes, die ja in der Offenbarung beschrieben werden, beginnen an einem bestimmten Ort. Wir wissen immer noch keine Zeit, aber den Ort, den kennen wir. Die Gerichte Gottes beginnen an einem unbekannten Datum, aber an einem Ort, und das ist Offenbarung 4, wo es heißt, danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Und dann beginnt mit Offenbarung 5, dass die Siegel gebrochen werden. Sieben insgesamt, ein Siegel nach dem anderen, innerhalb des siebten Siegels die sieben Posaunen, innerhalb der letzten, der siebten Posaune folgen dann die sieben Zorneschalen und da sind wir schon mittendrin mit Offenbarung 14. Also nicht wir sind da drin, sondern Offenbarung 14 ist mittendrin in dieser Zeit. Das heißt, der Auftakt der großen Gerichte beginnt spätestens mit Offenbarung 5, wenn der auf dem Thron saß, das Buch in die Hand nimmt und die große Frage ist, wer ist würdig, das Buch aufzutun und seine Siegel zu brechen. Und dann kommt der große Name, der Löwe und das Lamm. Er ist der Einzige, der würdig ist, seine Siegel dieses Buches zu brechen. Und wir müssen sehen, es ist derselbe Johannes, der dieses Buch der Offenbarung geschrieben hat, derselbe Johannes, der auch Johannes 5, Vers 24 geschrieben hat, wo Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Und damit stehen wir vor Offenbarung 5, spätestens 7. Paulus scheint es ja ähnlich zu beschreiben. Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wisst ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? Das heißt, wir stehen nicht mehr unter dem Gericht, sondern wir sind bei dem, der das Gericht nun eröffnet. Das ist ein großer Unterschied. Und das heißt, wir sind schon dabei. Wir sind schon dabei in Offenbarung 5 bis 7. Die Entrückung und Auferstehung der Jesusleute ist ab Offenbarung 5 spätestens, wenn ich es richtig verstehe, richtig einordne, mit Offenbarung 7 längst geschehen. Die große Schar aus allen Völkern, Nationen, Sprachen sind schon bei ihm. Für uns gilt, dass nach jedem Sendschreiben noch einmal das Versprechen, die Verheißung gegeben wird, wer überwindet, dem wird gegeben, dass wir dazugehören, dass wir dabei sind. Und am Ende von Offenbarung 3, am Ende des letzten Sendschreibens, ist nun dieser große Schnitt zu sehen. Tag und Stunde wissen wir nicht, auch Johannes nicht, aber was danach kommt, nach Tag und Stunde, das beschreibt uns Johannes sehr deutlich. Manches kann man auch anders sehen, manche ordnen es anders ein, aber einordnen müssten wir eigentlich. Und auch wenn manche Korrekturen noch nötig sein sollten, können wir zumindest so weit denken, dass wir als Jesus-Leute noch in Offenbarung 1 bis 3 leben und ab Offenbarung 4, 5, 6, 7 noch nicht eingetreten ist, dass wir schon ganz vieles davon sehen, dass Andeutungen schon immer da sind, aber diese Vollendung noch nicht erfüllt ist. Wir leben noch komplett in dieser Welt, aber Offenbarung 4 sind wir schon hineingenommen in seine neue Welt. Wir sind vor seinem Thron, wir sind bei ihm, mit ihm vereint. Wir sind dann nicht mehr Teil dieser Geschichte. Das ist meine Sicht. Sie dürfen das anders sehen, aber ich habe diese Sicht und denke, dass es so gedacht sein müsste. Die Frage, warum ist das für uns von Bedeutung? Es ist deswegen von Bedeutung, weil Offenbarung 14, Vers 6 folgende, das, was wir heute Morgen gelesen und gehört haben, nicht einfach eine Wiederholung von etwas Altbekanntem ist. Also noch einmal ein Missionsauftrag. Noch einmal, ihr müsst evangelisieren, ihr müsst Evangelium verkündigen, noch einmal zu den Völkern hingehen. Sondern hier heißt es nun sehr deutlich, ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen. Das irritiert ein bisschen, weil von einem ersten Engel gar keine Rede war bisher. Es gab verschiedene Engel, aber ein erster wird nicht ausdrücklich genannt. Und hier heißt plötzlich, ich sah einen anderen Engel. Das ist ein Hinweis darauf, dass jetzt tatsächlich etwas ganz anderes beginnt. Etwas, was nicht einfach weiterläuft wie das Bekannte, was wir schon immer gemacht haben, sondern hier beginnt ein, wir können sagen, ein Spezialengel mit seinem Auftrag, ein anderer Engel, ich sah ihn fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Das ist ein Evangelium. Das ist eine frohe Botschaft, nämlich Aufruf zur Umkehr. Es ist aber ein anderes Evangelium als das, was wir kennen. Es ruft hier nicht zum Kreuz, sondern es ruft die Völker, die Nationen zur Umkehr. Den zu ehren, den anzubeten, den sie eigentlich kennen müssten. Es ist eine Form von Evangelium. Wenn wir in der Bibel ein wenig suchen wollten, müssten wir sagen, wir kennen so etwas Ähnliches vom Propheten Jona, der hingeht und predigt und eigentlich was ganz anderes im Sinn hat und plötzlich kehren sie um. Da haben wir ein Vorbild. Plötzlich kehren die vielen in dieser Stadt Ninive um. Wir merken, es ist eine andere Zeit, nicht eine Wiederholung des Missionsauftrages, sondern das letzte Aufgebot Gottes an die Nationen, Stämme, Sprachen, Völker, die unmittelbar vor oder schon in der Zeit des Antichristen ein ewiges Evangelium hören. Denn die Geschichte geht auch in der Zeit des Antichristen weiter. Sie können das noch einmal aufteilen in die ersten 3,5 Jahre, zweiten 3,5 Jahre und versuchen, das dort einzuordnen, ist für uns gar nicht so entscheidend. Aber dass wir wissen, dass in dieser Zeit immer noch etwas geschieht, nämlich dass ein Evangelium verkündigt wird, dass wir in unserer Zeit, in der wir leben, auch Evangelium verkündigen, aber immer mit dem Ziel, zum Kreuz Jesu, zur Gemeinde hinzuführen, die Gemeinde zu sammeln, die Vollzahl der Gemeinde zu erreichen, zum Glauben an Jesus einzuladen. In den letzten Gerichten hört Gott nicht auf, um die vielen zu ringen, sondern sein Ringen geht ganz offensichtlich weiter. Die Geschichte geht noch weiter, auch nach der Entrückung der Gemeinde. Warum? Weil er immer noch was da ist. Gestern war der Israel-Tag. Ich hatte keine Gelegenheit dabei zu sein, habe also keine Ahnung. Vielleicht werde ich manches wiederholen, was Sie gestern gehört haben, aber dass Israel noch immer da ist, wenn die Gemeinde entrückt ist. Israel gibt es noch, die 144.000 Versiegelten aus seinem Volk sind immer noch da. Und Römer 9 bis 11 ist auch noch da, wo es nämlich heißt, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, so lange, bis die Fülle der Heiden zum Heil gelangt ist und so, wir können auch sagen, und dann, wird ganz Israel gerettet werden. Und die Völker und Nationen und Sprachen und Stämme sind auch immer noch da, auch in der antichristlichen Phase, in ihrer intensivsten Zeit. Wir können jetzt fragen, geht es uns gar nichts mehr an? Wenn wir schon nicht mehr da sind, könnte man ja sagen, das betrifft uns gar nicht. Das müsste eigentlich eher zum Hebräerbrief gehören, an die Hebräer und nicht uns. Aber wir halten es ja gar nicht aus, wenn wir nicht wissen, wie es weitergeht. Wir halten es ja gar nicht aus, zu wissen, dass da noch ein Weg weiterführt, dass Gott noch immer nicht am Ende ist, auch mit den Völkern und Nationen noch nicht. Der Engel verkündigt ein ganz, ganz einfaches Evangelium und das lautet nun, gebt ihm die Ehre, denn die Stunde des Gerichts ist gekommen, betet an den, der gemacht hat, Himmel und Erde und Meer und die Wasserquellen. Da geht es nicht mehr um Berufung und Erwählung von Gemeinde. Das ist offensichtlich ein Rückbezug auf Römer 1, wo das ja so deutlich gesagt war, von Vers 19 an, denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen offenbar, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Und da stehen wir mitten in der Zeit, in der wir leben. Das ist das, was wir jeden Tag sehen, wenn man die Geschichte der Völker sieht, nicht nur in der Vergangenheit, nicht nur diese Wüsten, Dinge, die wir da in der Zeitgeschichte sehen, sondern auch in der Gegenwart, die internationale Politik, die wir gerade sehen, die verschiedenen Trends, besonders auch in der westlichen Welt, wo es drunter und drüber geht, wo alle Ordnungen wie aufgehoben erscheinen, die immer mehr versinkt in ihrem Sumpf von Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit, Verwirrung, diese maßlose Verwirrung auch zwischen den Religionen, die ja nicht leichter wird, sondern offensichtlich noch zunimmt, die kulturelle und geistige Entwicklung auch in unserem Land und nicht zuletzt die Auseinandersetzung mit den Religionen, mit dem Islam allen voran und dann noch all die normalen politischen, chaotischen Fragen, die wir im Augenblick auch sehen. Wie soll das jemals gelöst werden? Oder geht das mit einem einzigen Knall alles irgendwann einfach so vorbei und dann wird es gut? Es ist alles längst beschlossen. 2. Thessalonicher 2, Vers 7, da heißt es, es regt sich schon das Geheimnis der Bosheit, nur muss der, der es jetzt noch aufhält, weggetan werden. Und dann wird der Böse offenbart werden, ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes und wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Das wird ja hier in diesem Abschnitt Offenbarung 14 nur ganz, ganz leicht angedeutet. Da haben wir diesen einen oder anderen Engel, der da gerade schon gewesen ist, der so ein bisschen was von diesem Jona-Verhalten hat, eine Verkündigung des Gerichtes, kehrt um, noch einmal ist die Chance. Und dann kommt dieser zweite, hier heißt tatsächlich der zweite Engel, der hier nur so vorbeirauscht, den man kaum richtig wahrnimmt, aber immerhin eine wichtige Botschaft hat, nämlich sie ist gefallen. Sie ist gefallen, die große Stadt Babylon. Sie hat mit ihrem Zorneswein, sie hat mit ihrem giftigen Wein, der ihre Hurerei getränkt, alle Völker. Und sie haben diesen Wein gerne genommen. Das steckt ja dahinter, dass im ersten Schritt sie gerne diesen Wein getrunken haben, diesen Wein der Hurerei, der Gottlosigkeit, der Verirrungen in jeglicher Hinsicht. Und jetzt taucht hier eine neue, völlig neue Perspektive auf, die eigentlich gar nicht so neu ist, sondern schon bei Sacharja so deutlich beschrieben wurde. Ich weiß zumindest, dass gestern Sacharja eine große Rolle gespielt hat, auch wenn ich nicht genau weiß, in welchem Zusammenhang. Aber dass wir noch einmal sehen, wenn es bei Paulus heißt, Gottes Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen. Und die Gaben und Berufungen, die finden wir noch einmal in Sacharja 8. Und Sacharja 8, das muss man gelesen haben. Das muss man gelesen haben. Ich habe das immer wieder gelesen, ich weiß nicht wie oft. Das ist eine der schönsten Stellen, das schönste Evangelium, das wir im Alten Testament bei den Propheten finden. Nämlich so spricht der Herr Zebaoth, es werden noch viele Völker kommen und Bürger vieler Städte. Und die Bürger einer Stadt werden zu anderen gehen und sagen, lasst uns gehen, den Herrn anzuflehen und zu suchen, den Herrn Zebaoth. Wir selber wollen hingehen. So werden viele Völker, Heiden in Scharen, kommen, den Herrn Zebaoth in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr Zebaoth, zu der Zeit werden 10 Männer aus allen Sprachen der Heiden einen jüdischen Mann beim Zipfel seines Gewandes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir hören, dass Gott mit euch ist. Da können Sie jetzt nochmal fragen, ist das schon passiert? Haben wir da was nicht mitbekommen? Ist das in diesem Ausmaß schon gewesen, wie es bei Sacharja 8 beschrieben wird? Natürlich gibt es da Millionen von Christen, zig Millionen von Christen, die schon an Jesus glauben und die auf sein Kommen warten und dann, wenn er kommt, ihm entgegengerückt werden, unverwandelt werden. Es sind noch mehr Christen, die schon in der Ewigkeit sind, schon vor uns am Ziel sind und auf diesen Augenblick seines Kommens warten. Dass er sie vor sich stelle als eine Gemeinde, die herrlich sei und keinen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern die heilig und untadelig sei. Das gilt dann der Gemeinde. In der engsten Gemeinschaft mit Jesus. Und jetzt müssen wir noch einmal Offenbarung 7 im Kopf zumindest haben, von der großen Schar aus den Nationen. Da ist nun Israel in der Mitte. Da ist Israel als ein Volk im Zentrum. Die Völker, die sich jetzt umwenden, die aus Israel, die Jesus nicht angenommen hatten, sind nicht verloren. Da können wir jetzt in Matthäus 25 etwas lesen von den 10 Jungfrauen, die nicht verdammt sind für alle Zeit, sondern die an dem großen Fest nicht dabei sind. Das ist schon Strafe genug für sein Volk. Dass sie nicht dabei sein dürfen bei seiner Ankunft, bei dieser Entrückung, nicht mit ihm verbunden sein dürfen, sondern dass da andere den Vorzug haben, nämlich die Gemeinde. Und nur die, die zu Jesus gehören, sind bei diesem großen Fest dabei und andere werden zitternd und schlotternd vor der Tür stehen, jammernd und heulend. Und er wird sagen, ich habe euch nie gekannt. Und trotzdem geht die Geschichte weiter. Als sein Volk wird Israel angenommen, wird wieder eingesetzt. Und dann ist bei Paulus noch ein zweiter Vergleich aus Römer 11, wo er sagt, wenn schon die Verwerfung Israels so viel Heil in diese Welt gebracht hat. Das ist jetzt meine Übertragung, was Paulus hier sagt. Wenn schon die Verwerfung Israels so viel Heil in diese Welt gebracht hat, wie viel mehr wird sich das erst in der Annahme Israels auswirken? Das heißt, da ist ein noch viel größeres Heil zu erwarten. Da sind wir an der Grenze dessen, was wir denken können und manche trauen sich gar nicht dazu denken. Ich bin da auch sehr zögerlich. Sie merken das vielleicht gar nicht, wie zögerlich ich da bin, aber trotzdem da weiter zu denken, weil das Wort Gottes uns da auch weiter führen will und wir zumindest eine Perspektive haben dürfen. Nämlich eine Perspektive, was geschieht, wenn wir nicht mehr da sind. Dann ist immer noch die Geschichte Israels da und die Geschichte der Völker. Und dass so etwas geschehen könnte. 10 aus den Heiden schnappen sich einen aus den Juden und sagen, wir wollen mit euch gehen, weil wir sehen, dass Gott mit euch ist. Ist das denkbar, dass sich die Welt, dass sich die Heiden einmal so an Israel orientieren werden, so an Israel halten werden? Da werden manche vielleicht sagen, das gibt's doch gar nicht. Dann schauen Sie doch mal die Nachrichten. Alles dreht sich um Israel. Alles dreht sich um Israel, auch heute. So ein winziges kleines Land, alles dreht sich in den Medien zurzeit um Israel. Noch mit einem strammen Antisemitismus, ganz eindeutig. Aber Israel ist schon in der Mitte. Israel ist schon im Zentrum. Die großen Fernsehanstalten, die Medien, Trump, all seine Vertreter, alle geben sich die Klinke in die Hand, weil sie Israel im Fokus haben, weil da etwas Entscheidendes geschieht. Noch mit einem mehr oder weniger strammen Antisemitismus. Das wird sich umkehren in einen Prosemitismus, in eine Liebe zu Israel, in eine Begeisterung für Israel. 10 Außennationen werden einen greifen, nicht um ihn fertig zu machen, sondern weil wir sehen, dass Gott mit euch ist. Das ist noch nicht geschehen. Das wird auch nicht ausgelöscht. Das sagt Gott auch nicht, tut mir leid, das haben wir nicht hingekriegt, da ist was anderes dazwischen gekommen, sondern das steht noch aus. Ja, wo denn? Wo denn? Irgendwo zwischen Offenbarung 5 und Offenbarung 20. Da findet das offensichtlich statt. Noch reden die Feinde Israels über Israel, dann werden sie zu einem großen Teil Freunde sein. Völker, Heiden in Scharen werden kommen, um den Herrn Zebaoth, nämlich Jesus, in Jerusalem zu suchen. Und ich bin mir ganz sicher, wenn Israel zum Glauben kommt und Jesus auf den Berg Zion zurückkehrt, da sind wir ja auch nicht dabei. Da ist Israel dabei. Wir sind dann nicht mehr da. Wir kommen mit ihm. Wir werden ihm entgegengerückt. Wir merken, wie wichtig diese feinen Formulierungen sind. Wenn er dann kommt und Israel zum Glauben kommt, auf seinem heiligen Berg werden sie ihn sehen, dann werden die Völker die Ersten sein, die sich nach ihm ausrichten. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz persönliche Sicht von mir. Oder eine Hoffnung, dass die muslimischen Völker zuerst Schlange stehen werden. Sie sind ja nicht gottlos, sie sind verirrt oder verwirrt, wie immer man das sagen will. Aber sie werden vermutlich die Ersten sein, die sich danach umwenden. Die Völker in Scharen werden kommen. Ich bin so froh, dass da nicht einfach ein Schnitt gemacht wird, sondern dass da eine Hoffnung, eine Perspektive noch weitergeht. Sie werden kommen, um ihre Knie zu beugen. Es werden sich alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes. Wir haben wunderschöne Formulierungen dafür. Die Gemeinde wird bekennen. Natürlich, ich glaube, dass die Gemeinde da auch eine Aufgabe hat. Sie wird dazugehören, wenn es heißt, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Wir werden ihn ehren, ihn anbeten. Wir werden fassungslos sein vor Staunen und vor Glück und vor Freude. Aber Israel wird das tun, wozu es von Anfang an berufen war, ein Segen sein für alle Völker. Endlich, endlich gilt das. Das Heil ausgehen wird von Israel, eine Weltevangelisation noch ausgeht von Israel, wie es die Welt noch nicht erlebt hat. Wenn wir heute evangelisieren, dann stürzen sich 10 Christen auf einen armen Heiden und versuchen, den irgendwie in die Gemeinde zu zerren. Und von 100 armen Heiden kommt vielleicht mal einer zum Glauben und bleibt dann auch noch. Ich weiß nicht, ob meine Schätzung realistisch ist, aber so ungefähr kommt mir das manchmal vor, dass da so viele Mühe aufgewendet wird. Das kehrt sich dann um nach Sacharja 8. Nicht 10 Christen stürzen sich auf einen Heiden, sondern 10 Heiden bitten, sie betteln einen jüdischen Mann an, dass sie mitgehen dürfen. Und dann verstehen wir manch ein prophetisches Wort auch aus Sacharja, Kapitel 2, das eigentlich so die endliche Perspektive ist. Jerusalem soll ohne Mauern bewohnt werden wegen der großen Menge der Menschen und des Viehs, die darin sein wird. Aber davor kommt noch etwas anderes natürlich. Und auch das schreibt Sacharja sehr deutlich. Das schreibt er erstaunlicherweise am Ende, obwohl es eigentlich viel früher geschieht, nämlich vor Sacharja 2. In Sacharja 12 heißt es, zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Zu der Zeit will ich alle Rosse scheu und ihre Reiter irre machen. Zu der Zeit will ich die Fürsten Judas machen zum Feuerbecken mitten im Holz und zur Fackel im Stroh. Zu der Zeit wird der Herr die Bürger Jerusalems beschirmen und es wird zu dieser Zeit geschehen, dass der Schwache unter ihnen sein wird wie David und das Haus David wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen. Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Heiden zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Also nicht pauschal gegen alle Heiden, sondern gegen die, die gegen Jerusalem gezogen sind. Aber über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Und sie werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Zu der Zeit werden das Haus David und die Bürger Jerusalems einen offenen Quell haben gegen Sünde und Befleckung. Zu der Zeit will ich die Namen der Götzen ausrotten aus dem Lande, dass man ihrer nicht mehr gedenken soll. Dazu will ich auch die Propheten und allen Geist der Unreinheit aus dem Land treiben. Das ist die Perspektive. Und diese Perspektive dürfen wir haben. Und jetzt ganz kurz noch zum Schluss, das reicht vollkommen, weil wir ja noch einige Kapitel vor uns haben. Ganz kurz zum Schluss taucht nun noch ein dritter Engel auf. Gerade hieß es, sie ist gefallen, die große Stadt Babylon. Jetzt kommt der dritte Engel, der zumindest im Blick sein muss. Ich will darauf nicht intensiv eingehen, aber die Konsequenz wird noch einmal gezeigt. Er sprach mit großer Stimme. Jetzt formuliere ich noch einmal mit meinen Worten. Wenn jemand jetzt noch das Tier anbetet, wenn jemand nun immer noch das Tier anbetet, es wird noch viele geben, ganz offensichtlich, die noch immer das Tier anbeten und sein Bild und nimmt das Zeichen an seine Stirn oder an seiner Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken, der unvermischt eingeschenkt ist in den Kelch seines Zorns, und er wird gequält werden mit Feuer und Schwefel vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Der Wein der Hurerei entpuppt sich plötzlich als Zorneswein Gottes. Das, was sie gerade noch in großen Zügen genossen haben, kippt plötzlich. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt ist die Zeit vorbei. Der giftige Wein der Hurerei wird jetzt zum Zorneswein Gottes. Und wir verstehen, warum dieser Abschnitt schließen muss. Und es heißt, hier ist Geduld der Heiligen. Hier braucht es Geduld der Heiligen. Hier braucht es das Aushalten der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus, auch in dieser tief antichristlichen Zeit. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Das könnte man so als eine ganz allgemeine Seligpreisung verstehen und sagen, ja, das war uns schon klar, das wussten wir schon vorher, dass die selig sind, die im Herrn sterben von nun an. Das meint es aber gar nicht, sondern es ist eine Freude für die, die jetzt sterben dürfen in dieser Zeit, die jetzt gehen dürfen, die nicht bleiben müssen. Da gilt nun das, was Paulus in Philipper 1 geschrieben hat, Vers 21, der ja etwas Ähnliches erlebt hat in seiner Gefangenschaft, in seiner Verfolgung, in dem, was er erlebt hat, dass Paulus dann am Ende seines Lebens nicht sagt, ach, könnte ich doch noch ein wenig bleiben, es ist so schön in dieser Welt, sondern dass Paulus sagt, Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Und mir scheint, dass genau das gemeint ist. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an in dieser Zeit. Ja, spricht der Geist, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, von ihren Lasten, von all dem, was ihnen entgegenschlägt. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Nichts ist verloren. Alles ist da. Das ist die Perspektive, so wie ich sie verstehe. Vielleicht sind Sie an einigen Stellen mit anderen Bildern und Vorstellungen unterwegs, aber so vermute ich, könnte es sein. Manches werden wir vielleicht noch einmal korrigieren müssen, aber dass wir überhaupt eine Perspektive haben und dass diese Perspektive nicht heißt, irgendwann ist mit allem alles vorbei, dann sehen wir nur noch ins große Elend hinein, in die Verlorenheit der Völker, der Nationen, der Sprachen und Stämme, dann ist reine Hoffnungslosigkeit, sondern dieses letzte Aufgebot Gottes noch einmal zu sehen, dass er nicht aufhören kann, den Verlorenen nachzugehen, bis zum allerletzten Schritt. Wir wollen miteinander beten. Jesus, dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass du nicht aufhörst, nicht aufhören willst, nicht aufhören kannst, den Verlorenen nachzugehen, immer wieder einzuladen, wie wir es schon gehört haben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dass das weiterhin gilt und dass wir eingeladen sind, zu deinem Reichtum zu kommen, zu dieser Fülle, die du für uns verheißen hast und schon geschenkt hast. Dass wir sehen dürfen, wie du uns überreich beschenken willst, uns schon beschenkt hast. Dass wir sehen dürfen, welch eine Hoffnung für uns besteht und immer noch eine Hoffnung besteht, auch für die, die dich noch nicht kennen, manche, die nichts von dir wissen wollen, denen wir noch nachgehen in großer Geduld. Und wir wollen das umso mehr tun, weil wir die vielen sehen, die dich nicht kennen. Und danken dir von ganzem Herzen, dass deine Tür, die Tür der Gnade, noch weit geöffnet ist, auch in unserer Zeit. Wir wollen dir herzlich danken, dass wir dazugehören dürfen, nicht weil wir es verdient hätten, nicht weil wir besser wären als andere, sondern weil du uns gerufen, gefunden hast, erwählt hast, aus Gründen, die wir nicht verstehen können, weil wir die Ärmsten, die Schwächsten, die Elendesten waren in dieser Welt. Und so wollen wir uns sehen und wollen es so verstehen, dass wir das annehmen dürfen als Menschen, die nichts verdient haben, aber alles empfangen dürfen. Und wir dich darum ehren wollen, deinen Namen groß machen wollen, auch in dieser Zeit. Wir danken dir für das große Evangelium, das wir gehört haben, und danken dir, dass du immer noch ein gutes Wort, ein Evangelium hast, auch für die, die eigentlich schon fast zu spät kommen. Wir danken dir und geben dir alle Ehre und bitten dich zugleich, lass doch keinen von uns zu denen gehören, die am Ende dann doch zu spät kommen. Wir hören deine Einladung, wir hören dein Wort und wir wollen es ernst nehmen. Und in deinem Namen beten wir gemeinsam, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.